Die lernen wir nachher auch noch persönlich kennen. Stelle ich euch, bevor wir noch zum See rausgehen, noch vor. Aber bevor wir das tun und bevor wir das Abendmahl feiern, würde ich gerne mit euch ein paar Gedanken teilen zu dem, was uns so in den letzten Wochen so beschäftigt. Wir haben ja so eine Reihe über die sieben Ich-Bin-Worte Jesu. Letzte Woche haben wir da Pause gemacht, das habt ihr hoffentlich auch mitbekommen, und machen heute jetzt weiter mit dem dritten Ich-Bin-Wort Jesu aus dem Johannesevangelium. Und heute geht es um die Tür. Jesus sagt, ich bin die Tür. Und dieses Wort, was Jesus da sagt, das gehört zu einem größeren Abschnitt, wo es um Schafe geht. Wenn ich es richtig weiß, wir haben vereinbart, dass der Martin nächste Woche was über den guten Hirten macht. Deswegen werde ich den Teil mit den Schafen so ein bisschen auslassen und mich so mehr auf das konzentrieren, um was es mit der Tür speziell geht. Trotzdem müssen wir ein bisschen was zu den Schafen natürlich auch des Zusammenhangs wegen jetzt auch uns anschauen. Jesus bringt dieses Bild mit den Schafen, und in diesem Bild mit den Schafen werden wir sehen, da gibt es so verschiedene Elemente, die zum Teil so in dasselbe Bild gar nicht richtig reinpassen, werden wir dann sehen, aber wo so einzelne Aspekte einfach berücksichtigt werden. Und wo Jesus uns ein bisschen was darüber erzählt oder klar macht, wie unsere Beziehung zu ihm aussieht und was er für uns sein möchte. Wer das Johannesevangelium im Zusammenhang liest, und das würde ich sehr empfehlen, das immer auch zu tun, der stellt fest, dass die Geschichte, die Jesus hier erzählt, oder dieses Bild, was er hier erzählt, in einem Zusammenhang steht, wo Jesus in einer Auseinandersetzung war mit den Pharisäern, mit den mächtigen religiösen Führern seiner Zeit. Jesus hatte nämlich einen Mann geheilt. Passt auch ein bisschen heute zum Gottesdienst. Damals ging es zwar nicht um einen verfaulenden Fuß, sondern um einen Blinden. Es war ein Mann, der war blind geboren, und Jesus hat ihn geheilt. Und Jesus hat einen kleinen Fehler gemacht. Er hat ihn an einem Sabbat geheilt. Jedenfalls haben manche das für einen Fehler gehalten. Jesus hat es nicht für einen Fehler gehalten. Aber es gab dann eben Streit mit den Pharisäern, mit den Obersten dort, und die haben dann ein Gerichtsverfahren angesetzt und haben den kommen lassen, haben den verhört und alles. Und im Lauf dieser Auseinandersetzung, da kam eben auch so die Frage auf, hatte Jesus das Recht, das so zu machen, wie er es getan hat? Und da ging es auch darum, welche Autorität Jesus eigentlich hat. Und da wurde, so wie wir es das letzte Mal auch schon gesehen haben, da wurde dann auch die Frage gestellt, ja, welches Verhältnis hat Jesus eigentlich zu Mose? Also Mose, der große Führer von anno damals, und Jesus, wie verhält er sich? Wir haben das bei dem Brot gesehen, wo sie gesagt haben, ja, der Mose, der hat uns Brot vom Himmel gegeben, und was machst du? Und wir merken aber schon, dass diese ganze Auseinandersetzung ganz, ganz viel damit zu tun hat, dass es eigentlich um Macht ging, dass es um Eifersucht ging, und dass es einfach darum ging, dass die Mächtigen mit Jesus so ihre Probleme hatten. Und auch in dieser Auseinandersetzung jetzt geht es wieder darum eigentlich, ob Jesus von Gott legitimiert ist oder nicht. Und so vor diesem Hintergrund, da lese ich jetzt den Bibeltext vor von heute. Wir finden den im 10. Kapitel des Johannesevangeliums. Wer seine Bibel dabei hat, darf gerne aufschlagen. Johannes Kapitel 10. Ich lese abschnittsweise, aber insgesamt lesen wir den Abschnitt von 1 bis 10. Und ich lese jetzt mal die ersten 6 Verse aus Johannes 10. Da sagt Jesus, Amen, Amen, das sage ich euch. Wer in den Schafstall nicht durch die Tür hineingeht, sondern anderswo einsteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Wer aber durch die Tür hineingeht, ist der Hirt der Schafe. Ihm öffnet der Türhüter, und die Schafe hören auf seine Stimme. Er ruft die Schafe, die zu ihm gehören, einzeln beim Namen, und er führt sie hinaus. Und wenn er alle seine Schafe hinausgetrieben hat, geht er ihnen voraus, und die Schafe folgen ihm, denn sie kennen seine Stimme. Einem Fremden aber werden sie nicht folgen, sondern sie werden vor ihm fliehen, weil sie die Stimme des Fremden nicht kennen. Dieses Gleichnis erzählte ihnen Jesus, aber sie verstanden nicht den Sinn dessen, was er ihnen gesagt hatte. So, wie gesagt, ich werde zu den ganzen Geschichten, was den Schäfer, den Hirten da betrifft, nichts sagen oder nicht viel sagen, weil ich dem Martin noch ein bisschen was übrig lassen möchte für die nächste Woche. Da könnte man ganz viel jetzt schon rein sagen, aber wie gesagt, er wird das nächste Woche dann tun. Aber eins ist klar, obwohl Jesus es erst hinterher sagt, Jesus ist der Hirte, er ist der gute Hirte. So, und die Leute damals, und das müssen wir in dieser Auseinandersetzung einfach auch mal so wahrnehmen, Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Und ich gehe voraus und die Schafe kommen hinterher, weil sie meine Stimme kennen. Und wenn wir die Geschichte damals anschauen, dann stellen wir fest, dass die Leute Jesus nachgefolgt sind, oder? Die sind ihm in Scharen nachgelaufen und sie haben gesagt, wow, das ist mal was anderes. Der predigt mit Vollmacht, du merkst, da ist was dahinter, da ist Substanz da. So, wenn Jesus sagt, der gute Hirte, der geht voraus und die Schafe, die kennen seine Stimme und laufen ihm hinterher, dann war das schon was, wo er gesagt hat, Leute, die Leute laufen mir nach. Also ist schon ein Stück weit auch eine Bestätigung dessen, was Jesus hier tut. Und die Leute folgen ihm. Ich habe manchmal so einen Eindruck, auch heute ist es vielleicht manchmal ein bisschen ähnlich. Es gibt heute Bewegungen, die, sage ich mal, besser funktionieren. Es gibt Bewegungen, die nicht so gut funktionieren. Und auch da stellen wir fest, gibt es eine gewisse Rivalität manchmal oder irgendwie schlechtes Verhältnis. Und auf der anderen Seite stellen wir fest, dass wir mit ganz, ganz vielen Menschen im Leib Christi über die Denominationsgrenzen hinweg gutes Verhältnis haben, weil wir feststellen, dass es letztendlich nicht darum geht, wer mehr Schäfchen in seiner Herde hat, sondern dass es darum geht, dass Menschen Jesus nachfolgen. Und wenn Menschen zum Glauben kommen und Jesus nachfolgen, dann ist es nicht so sehr wichtig, ob die nun zu uns kommen, ob die bei uns in der Versammlung sitzen und ihre Spenden abgeben oder was weiß ich was, sondern es kommt darauf an, dass Menschen Jesus nachfolgen und dass sie neues Leben finden in ihm. Und ich glaube, viele Menschen heutzutage, die verstehen, dass es nicht darum geht, irgendwelche Traditionen aufrechtzuerhalten, sondern dass es darum geht, dass Menschen Jesus kennenlernen. So, also Jesus spricht hier eben davon, dass es darum geht, seine Stimme zu hören und dass die Menschen das damals auch so getan haben. Und dann geht es weiter im Vers 7. Weiter sagte Jesus zu ihnen, Amen, Amen, ich sage euch, ich bin die Tür. So, jetzt kommt das erste von diesen Worten, nachher wird es nochmal wiederholen. Ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir kamen, sind Diebe und Räuber, aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. So, wenn er sagt, alle, die vor mir kamen, dann meint er natürlich nicht die ganzen Propheten und den Mose und was weiß ich wen alles. Sondern eigentlich ist es schon so ein Seitenhieb auf die Pharisäer. Die vor mir kamen, die sind Diebe und Räuber. Was heißt das? Das sind Leute, denen ging es gar nicht um das Wohl der Schafe, sondern denen ging es darum, sich zu bereichern. Und zwar auf Kosten der Schafe. Und er sagt, aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. So, Jesus gibt hier eine relativ klare Analyse dessen, wie er die Situation sieht. Nämlich, dass die Leute bei ihm was gefunden haben, was sie offensichtlich bei den religiösen Führern seiner Zeit nicht gefunden haben. Und das ist natürlich schon, sage ich mal, man würde heute sagen, nicht deeskalierend. Also Jesus gießt hier einer Öl ins Feuer und er reibt Salz in die Wunde und er sagt den Pharisäern eigentlich ganz klar, Leute, bei euch läuft was nicht richtig. Und wenn wir Jesus anschauen, wie er mit den Menschen umgegangen ist, dann stellen wir fest, dass Jesus ein ganz, ganz großes und weites Herz hatte und dass er bereit war zu vergeben und gnädig zu sein für die Menschen, die Fehler gemacht hatten. Er war mit den Zöllnern zusammen, er war mit den Prostituierten zusammen und die Leute, die vom religiösen Establishment eigentlich ausgeschlossen waren, die haben bei ihm Gnade gefunden, wenn sie umgekehrt sind. Wenn wir an diese Ehebrecherin denken, dann sagt er, hat dich niemand verdammt? Dann sagt sie, nee, niemand. Und dann sagt er, okay, ich verdamme dich auch nicht, aber geh hin und sündige nicht mehr. So, Jesus hat schon eine ganz klare Botschaft, er verbiegt nicht die Standards, aber er hat ein weites Herz für diejenigen, die gefallen sind und die diese Gnade brauchen. Wo Jesus aber überhaupt kein weites Herz hatte und wo Jesus extrem scharf reagiert hat, das war bei den Menschen, die gesagt haben, sie sind fromm, aber in Wirklichkeit gar nicht nach dem Willen Gottes gefragt haben. Und an dieser Stelle schlägt Jesus im Prinzip in dieselbe Kerbe und er bezeichnet eigentlich seine Gegenüber, die Pharisäer, als Diebe und Räuber. Wir werden nachher noch sehen, dass Jesus nochmal auf den Dieb und den Räuber zu sprechen kommt, nämlich auf den Teufel selber. Und das geht genau in dieselbe Richtung, weil er an einer anderen Stelle sogar mal zu seinen religiösen Gegnern gesagt hat, ihr seid Kinder des Teufels. Also so weit bin ich noch nie gegangen. Ich weiß auch nicht, ob ich das je machen würde. Ich finde es echt eine ganz harte und extrem gefährliche oder weitreichende Aussage, jemandem zu sagen, du bist ein Kind des Teufels. Und zwar nicht so, bloß du stehst irgendwie unter seinem Einfluss, sondern da schwingt ja sehr, sehr viel mehr eigentlich mit. So, und jetzt kommt nochmal die Wiederholung hier und jetzt kommen wir eigentlich zu dem Vers, um den es heute Morgen ganz zentral gehen soll. Vers 9, ich bin die Tür, wer durch mich hineingeht, wird gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und Weide finden. Jesus sagt, ich bin die Tür, wer durch mich hineingeht, der wird gerettet werden. Auch da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Wir werden noch ein Wort haben, wo Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Und da wird es ganz, ganz stark auch um diesen Punkt gehen, dass Jesus eben sagt, hör mal, ich bin nicht bloß die Tür und durch mich kannst du auch reingehen, sondern Jesus sagt, ich bin die Tür. Er sagt nicht, ich bin eine Tür, viele Wege führen nach Rom und jeder kann auf die Fasson selig werden, wie es ihm gefällt. Sondern Jesus sagt, ich bin der Weg, ich bin die Tür, die einzige Tür. Das kommt in unserem Abschnitt jetzt hier nicht so deutlich raus, aber es ist schon klar, wenn du die Gesamtlehre der Bibel und vor allem im Johannesevangelium zusammennimmst, dann stellst du fest, dass Jesus hier einen Maßstab aufstellt und einen Anspruch erhebt an sich, für sich selber, der seinesgleichen sucht. Also lass uns zunächst mal bei dieser Rettung bleiben. Jesus sagt, wer durch mich hineingeht, der ist gerettet. Und jetzt stellt sich für mich ja immer die Frage, Rettung von was? Also ich weiß nicht, ob du das von früher noch kennst oder ob es sowas heute noch gibt. Ich bin ganz, ganz selten noch in Ulm in der Stadt, aus verschiedenen Gründen, wie auch immer. Jedenfalls, wenn ich früher ab und zu so in der Stadt war, wir haben ja früher in der Stadt gewohnt und da war ich oft auch zu Fuß unterwegs und so, da habe ich immer wieder Menschen gefunden, die standen dort in der Fußgängerzone und wir haben es ja zum Teil früher selber gemacht und haben den Menschen versucht, dieses Wort Jesu nahezubringen, dass sie gerettet werden können. Da stehen dann Leute und sagen, und Jesus schenkt euch Sündenvergebung und Jesus rettet euch und so. Gestern waren unsere jungen Leute von Ulm wieder dort und gut, es gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu machen, aber ich stelle halt eins fest, wenn du dich hinstellst, in Ulm gibt es so Rondelle, wo so Bäume drinstehen und ich erinnere mich noch so an einen von diesen Predigern, der stand oben auf diesem Rondell drauf, so ein bisschen erhöht und hat den Menschen eben erzählt, dass sie gerettet werden können und dass ihre Sünden vergeben werden können. Und du hast ganz deutlich gemerkt, dass die Menschen den angeguckt haben und die sind vorbeigelaufen und haben sich gedacht, falscher Film, hat er den Schuss nicht gehört oder wie auch immer man das heute formulieren möchte, die denken, wie Sünde, wie Rettung? Ich brauche doch keine Rettung. Mir geht's gut. Ich habe einen Job, ich verdiene gut, ich habe eine Familie, ich bin gesund. Ich brauche doch keine Rettung. Die Menschen in Syrien brauchen vielleicht Rettung oder die Schiffsbrüchigen irgendwie auf dem Mittelmeer, die brauchen Rettung. Aber ich brauche doch keine Rettung. Sünde? Welche Sünde? Wer hat heute noch ein Verständnis dafür, was Sünde eigentlich ist? Manche Leute sagen, die Christen haben heute ein Problem, denn sie geben Antworten auf Fragen, die niemand stellt. Und das ist ein Stück weit so. Wenn Jesus hier davon spricht, wer durch mich hineingeht, der findet Rettung, das sagen die meisten Leute, wie Rettung? Ich brauche keine Rettung. Und deswegen glaube ich, dass wir heute ein Stück weit auch mit unserer Botschaft dieses Problem oder ich weiß nicht, wie Problem möchte ich es eigentlich noch nicht mal nennen, aber diese Aufgabe haben, den Menschen zu erklären, wovon sie eigentlich gerettet werden müssen. Weil ich glaube, den meisten Menschen ist gar nicht bewusst, dass sie in Gefahr und in Problemen stecken. Weil das ein Bereich unseres Lebens ist, den wir so komplett ausgeblendet haben. Wir sind so auf das Diesseits fixiert und haben überhaupt keine Vorstellung mehr davon. Also 95% unserer Bevölkerung haben gar keine Vorstellung davon, dass es eine übernatürliche Welt gibt, eine unsichtbare Welt, dass es einen Gott gibt, der womöglich einen Anspruch auf ihr Leben hat. Und das ist was wir so den Menschen sagen müssen. Also ich tue mir da manchmal ein bisschen schwer, weil wir müssen aufpassen, dass wir nicht den Leuten irgendwie eine Sünde einreden, die sie eigentlich gar nicht verspüren. Aber ich glaube schon, dass es unsere Aufgabe ist, den Menschen klarzumachen, dass es da mehr gibt als das, was wir sehen. Und dass es eben nicht 1,80 tief ist und danach ist aus. Und deswegen ist es wichtig für uns zu verstehen, wovor müssen die Menschen eigentlich gerettet werden. Wenn wir das zunächst mal noch auf die Schafe beziehen, dann ist es, kann man das Wort natürlich auch so verstehen, dass die Schafe in den Stall hineingehen und dort Schutz finden und dass der Hirte sie beschützt vor wilden Tieren oder vor irgendwelchen Räubern, die da kommen, und dass die Schafe im Stall sicher sind. Das steckt natürlich auch in diesem Wort drin. Aber eigentlich geht es Jesus um sehr viel mehr. Jesus gebraucht auch nicht das Wort Schutz oder Sicherheit, sondern er gebraucht das Wort Rettung. Also, denken wir an Türen und denken wir an Rettung. Ich weiß nicht, was für ein Verhältnis so du zu Türen hast. Wir haben kürzlich, ich weiß gar nicht, wer in unserer Familie diese Untersuchung gefunden hat, aber offensichtlich wurde untersucht, dass wenn man durch eine Tür geht, dass man Dinge vergisst. Kennt ihr das? Da gibt es sicher auch psychologische Hintergründe und die haben wir dann auch versucht zu ergründen. Ich brauche im Normalfall noch nicht mal durch eine Tür gehen, bei mir funktioniert das auch so. Aber das ist auch nicht das, was Jesus meint, sondern es geht um eine Tür, durch die man Rettung findet, nicht Vergesslichkeit. So, und wenn ich habe dann so nachgedacht, welche Türen fallen mir ein, die irgendwas mit Rettung zu tun haben? Also da habe ich eigentlich schon vor vielen Wochen, als ich mir überlegt habe, so wie wir die Themen verteilen, habe ich mir überlegt, was könnte man so zu dem Thema Tür sagen? Und da ist mir eine ganz, ganz wichtige Tür eingefallen, durch die es Rettung gab in der Bibel. Was fällt euch ein? Traut euch, ich sage jetzt nicht, dass es falsch ist. Genau, also die im Taufgespräch bei mir hatten, die haben das natürlich auch gehört. Werde ich nachher kurz noch mal was dazu sagen. Die Passa, die Israeliten mussten das Blut an die Türpfosten streichen. Genau, das ist das eine. Und noch eine zweite Tür. Ja? Ja, die Pforte ist eng, genau. Gut, und die habe ich gar nicht gedacht. Aber ich habe Arche gehört. Das war das Zweite, an was ich auch gedacht hatte. Da war ein Schiff. Und wenn du, ich habe mal nach diesem Stichwort Arche, ich weiß nicht mehr genau, nach was ich gesucht habe, aber wenn du das mal schaust, was im Neuen Testament über die Arche steht, dann steht an mindestens zwei Stellen, wo Jesus auf die Arche Bezug nimmt und wo er sagt, es wird sein wie zu den Zeiten Noahs. Die Leute haben gekauft und verkauft und sie haben geheiratet und haben sich vergnügt und hatten ein schönes Leben. Und dann kam der Tag, an dem Noah in die Arche ging und dann hat sich das Leben auf der Welt drastisch verändert. Und ich habe so einen Eindruck, das ist genau wie in unserer Welt. Und das ist auch das, was Jesus uns als Bild eben vorstellt. Die Menschen, die haben keine Ahnung von dem drohenden Gericht, von der drohenden Katastrophe, die da auf sie zukommt. Und das ist genau das, was ich vorher gesagt habe. Die Leute haben keine Ahnung von der Rettung, die sie eigentlich bräuchten. Und trotzdem, es heißt, Noah war ein Prediger der Gerechtigkeit. So, Noah hat ihnen das gesagt. Also stellt euch vor, mitten in, gut, Laubheim wird ja ab und zu mal überflutet, haben wir ja vor einiger Zeit gesehen, aber stellt euch mal vor, irgendwo, wo es auch wirklich trocken ist, wo einfach kein Fluss ist oder kein Meer oder sowas, stellt sich jemand hin und fängt an, ein Schiff zu bauen. Manche vielleicht haben vielleicht diesen Film gesehen, Evan Almighty, wie auch immer, also der, wo er die Arche da bauen muss. Und natürlich ist genau dasselbe bei Noah auch passiert. Und deswegen fand ich den Film auch ein bisschen interessant, so zu sehen, auf eine moderne Art und Weise, wie Menschen sich überlegen, was macht der da eigentlich? Der baut mitten auf dem trockenen Schiff. Und natürlich haben die Leute den Noah gefragt, Noah, warum baust du ein Schiff? Und Noah hat gesagt, es wird eine Flut kommen. Und natürlich haben die Leute gesagt, Noah, du tickst nicht richtig. Es ist noch nie so eine große Flut gekommen. So was gibt es gar nicht. Oder was weiß ich. Die ganzen Argumente, die du heute hörst, die hat Noah ganz genauso gehört. Und Noah hat gesagt, Leute, hört auf mich. Hier, da ist viel Platz. Da ist eine Tür. Und durch diese Tür könnt ihr reinkommen. Und dann war es soweit. Und die Tiere gingen rein. Und Noah ging rein. Und seine Familie ging rein. 8 Leute waren drin. Und dann haben sie die Tür geschlossen. Gott hat die Tür von außen mit mit Silikon verfugt, nein, mit Pech oder was weiß ich, was da steht. Und dann war die Tür zu und dann kam der Regen. Und ganz sicher haben die Leute dann versucht, in die Arche reinzukommen. Bloß dann war die Tür zu. Aber das war diese Tür, in der sie hätten Rettung finden können. Und so wie Jesus sagt, ich bin die Tür und wer durch mich hineingeht, der findet Rettung. Genauso war es damals. Es hätte Rettung gegeben. Und die, die reingegangen sind, die sind auch gerettet worden. Aber die, die nicht reingegangen sind, die hatten eben keine Rettung. Und das ist genau der Punkt, auf den Jesus hier Bezug nimmt. Das zweite Bild ist das Bild der Israeliten beim Passa. Und in den Taufgesprächen nehme ich da immer auch drauf Bezug, wo die Israeliten, bevor sie aus Ägypten ausgezogen sind, das Passalamm geschlachtet haben und dieses Blut an die Pfosten ihrer Häuser streichen mussten. Und ich erkläre dann immer, dass dieses ganze Bild des Auszugs aus Ägypten von den Israeliten ein Bild ist auf unseren Weg mit Gott. So, es beginnt damit, dass wir in Ägypten sind, unter der Herrschaft der Sünde sozusagen, der Sklaverei der Sünde. Und Gott sagt, ich möchte dich da rausholen, ich möchte dir ein neues Leben geben, dieses gelobte Land, sozusagen die Herrlichkeit mit ihm. Und dann der erste Schritt ist, dass sie das Lamm schlachten müssen. Ein klares Bild, Lamm, ich denke, brauche ich niemandem was zu erklären. Ein Bild auf Jesus, so Jesus stirbt. Aber damit die Israeliten sicher waren hinter ihren Türen, mussten sie nicht nur das Lamm schlachten, sondern sie mussten dieses Blut an die Pfosten ihrer Türen streichen. Und das ist das, was wir immer wieder betonen. Es nützt nichts, dass Jesus gestorben ist. Es nützt nicht, dass dieses Lamm geschlachtet ist, dass die Schuld bezahlt ist, sondern ich muss das für mich persönlich annehmen. Ich muss diesen Scheck, den Gott mir gibt, ich muss ihn einlösen bei der Bank. Dass dieser Scheck theoretisch ausgestellt ist, ist eine Sache und ist gut, aber es nützt mir nicht, solange ich ihn nicht einlöse. Und das ist das, was die Juden damals machen mussten. Sie mussten dieses Blut des Lammes an die Türpfosten streichen. Und das ist das, was wir machen müssen. Wir müssen das Opfer Jesu für uns persönlich annehmen. Das ist der erste Schritt. Und dann beginnt dieser Weg, das Volk Israel verlässt Ägypten, macht sich auf den Weg ins gelobte Land und der Pharao kommt hinter ihnen her und will sie wieder zurückholen. Und dann kommen sie ans Schilfmeer, ans Rote Meer. Gott teilt es, sie gehen durch und hinter ihnen schließt sich das Meer. Und Paulus nimmt Bezug drauf im Korintherbrief, wo er sagt, das ist wie die Taufe sozusagen auf Mose und auf diese Wolke. Und anschließend, nachdem sie das Wasser hinter ihnen geschlossen hatte, war der Feind von ihnen abgeschnitten. Und das ist das, was wir heute erleben werden in der Taufe oder was die Täuflinge erleben werden, was sie symbolisch quasi vollführen, dass sie sagen, mein altes Leben, das liegt hinter mir und ich mache einen Schlussstrich und das Wasser wird sich hinter mir schließen und damit ist meine Verbindung zu meinem alten Chef, die ist ein für alle Mal getrennt. Und dann komme ich neu aus dem Wasser raus, als ein neues Geschöpf sozusagen, als eine neue Kreatur und fange ein neues Leben an. Was natürlich schon viel früher angefangen hat, aber so symbolisch gesehen genau das, was bei den Israeliten passiert ist. Und insofern habe ich mir gedacht, passt dieser Text von heute eigentlich auch ganz gut zu unserem Tauftermin. Genau. So, also Jesus bezahlt unsere Schuld, wir können in ihm unsere Schuld losbekommen und damit eben auch die Rettung bekommen. Wenn wir sein stellvertretendes Opfer für uns persönlich annehmen, dann sind wir gerettet. Und jetzt kommt der zweite Teil vom Vers 9, den habe ich noch weggelassen. Er wird ein- und ausgehen und Weide finden. Da habe ich mir überlegt, und das ist das, wo ich gesagt habe, wo die Bilder zum Teil nicht so ganz hundertprozentig aufeinander passen, aber wo jeder einzelne Punkt natürlich schon richtig ist. Wenn wir in Jesus durch die Tür quasi, wo gehen wir da rein, habe ich mir gedacht, ich kann sagen, ich bin dann in Jesus oder ich kann sagen, ich bin in der Gemeinde. Und dann heißt es, er wird ein- und ausgehen. So. Also gehen wir aus der Gemeinde raus und in die Gemeinde rein. So ist natürlich nicht gemeint. Also das ist nicht das, was Jesus meint, sondern er meint, dass die Schafe den Stall verlassen, miteinander als ganze Herde gehen sie raus auf die Weide und sie fressen dort Gras, was auch immer. Und am Abend oder wann auch immer kommen sie zurück wieder gemeinsam in den Stall. Das heißt, es geht nicht darum, eben Jesus oder die Gemeinde zu verlassen, wieder reinzugehen oder so, sondern es geht darum, als ganze Herde sozusagen gemeinsam loszugehen, gemeinsam Essen fassen oder irgendwas tun und auch gemeinsam wieder zurückzukommen. Schafe sind Herdentiere. Schon gewusst? Es gibt keine wild lebenden einzelnen Schafe. Jedenfalls habe ich bisher nichts Diesbezügliches gefunden. Dazu müsste man dann eigentlich auch noch sagen, dass Jesus dummerweise ein bisschen ein unschönes Bild für uns verwendet. Schafe sind nämlich eigentlich blöd. Also Schafe sind, also eine Kuh, wenn du die auf der Weide loslässt, die geht heim. Die findet ihren Weg. Wir haben das bei uns, ich bin ja auf dem Dorf groß geworden, habe das immer wieder gesehen. Da muss keiner vorne draus gehen und denen den Weg zeigen, sondern der Bauer oder so, der läuft manchmal hinten rein, guckt dann, dass die letzte auch noch mitkommt. Aber die Kühe vorne, die wissen alle genau, wo es hingeht. Ein Schaf macht es nicht. Ich habe mal von jemandem gehört, der gesagt hat, und du kannst mit dem Schaf 100 Mal den gleichen Weg gehen und so. Und wenn der Schäfer nicht vorne draus geht, das 101. Mal, das Schaf wird nicht nach Hause finden. Nun, ich bin selber kein Schäfer, aber ich glaube es jetzt einfach mal. Also Schweine wären natürlich finden wir nicht so schön, aber Schweine sind eigentlich intelligent. So Schafe sind süß, aber dumm. Nur Jesus hat uns mit Schafen verglichen. Um was es mir geht, ist einfach das, die Bibel vergleicht uns mit Schafen und das heißt, wir sind Herdentiere, wir gehören in eine Herde. Ob du nun zu unserer Herde gehörst oder zu unserer Teilherde, so müssen wir es eigentlich sagen, oder ob du zu einer anderen Teilherde gehörst, das ist nicht so furchtbar wichtig. Wichtig ist, dass du zu einer Herde gehörst. Ich sage immer, es gibt heutzutage auch sogenannte reichsunmittelbare Christen, so wie es früher reichsunmittelbare Städte oder sowas gab, die haben zu keinem Fürstentum oder so gehört, die sind direkt dem Kaiser unterstellt gewesen. Ich habe manchmal so einen Eindruck, heute gibt es auch so besondere Heilige, die gehören nirgends dazu, sondern die sind nur Jesus untertan. Und sowas findest du in der Bibel nicht. Auch als die ersten 3000 Leute getauft wurden, am Pfingsten heißt es, und sie wurden zur Gemeinde hinzugetan. Also Einzelchristentum, vergiss es. Ist nicht das, was die Bibel sagt. In besonderen Situationen kann sowas zeitweise mal nötig sein, aber grundsätzlich ist es nicht das, was Gott will. Und dann ist mir noch eins wichtig gewesen, die Schafe gehen aus und ein. So, die Schafe sind nicht eingesperrt. Die Schafe sind nicht irgendwie angekettet oder hallo, möchtest du auch mitpredigen? Na, geh's lieber doch zur Mama. Ja, Schafe sind nicht eingesperrt, die können rausgehen und irgendwo hinlaufen. Und das verlorene Schaf wird dann auch sofort eingesammelt. War natürlich alles abgesprochen hier. So, Jesus lässt uns den freien Willen, er lässt uns die Entscheidung. Du kannst dich entscheiden für Dinge, die dir auch nicht gut tun. Du bist nicht eingesperrt, du bist nicht angekettet. Aber Jesus sagt dir schon was Gutes für dich. Und wenn du ein kluges Schaf bist, falls es geht, dann tust du das, was der gute Hirte dir sagt. So, letzter Vers. Jetzt kommen wir nochmal auf diesen Dieb. Vorher hat sich's auf die Pharisäer bezogen. Jetzt sagt Jesus, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich bin gekommen, damit sie das Leben und es in Fülle haben. So, es gibt einen Gegenspieler Gottes. Das ist heute auch nicht mehr modern, das ist mittelalterlich und was weiß ich was. Aber Jesus hat an den Teufel geglaubt. Da bin ich in guter Gesellschaft, da habe ich auch kein Problem damit, an den Teufel zu glauben. Nicht in dem Sinn, dass ich ihm vertraue, so wie wir an Jesus glauben, sondern dass ich glaube, dass es den Teufel gibt. Und dieser Teufel, der möchte uns, dieser Gegenspieler, dieser Dieb, der möchte uns Dinge wegnehmen. Ein Dieb, der nimmt dir das weg, was dir gehört. Richtig? Denn wenn er dir was wegnimmt, was dir nicht gehört, dann ist er eigentlich kein Dieb. Aber der Dieb nimmt dir was, was dir eigentlich gehört. So, der Dieb möchte uns den Segen wegnehmen. Der Dieb möchte uns unser Heil wegnehmen. All die Dinge, die eigentlich uns gehören, die möchte er uns wegnehmen. Er möchte uns schädigen. Er möchte uns, letztendlich möchte er uns töten. Aber in Jesus sind wir geschützt. Das ist das, was Jesus uns hier sagt. Und Jesus geht noch einen Schritt weiter. Er sagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben. Und nicht nur irgendwie leben, sondern leben in Fülle. Und das heißt, wenn wir zu Jesus kommen, wenn wir durch diese Tür gehen, dann haben wir nicht nur Schutz, dann haben wir nicht nur Vergebung unserer Schuld und Rettung, sondern dann haben wir auch ein Leben in Fülle. Und zwar hier auf dieser Welt. Das ist das, was ich ganz fest glaube. Wir haben hier auf dieser Welt nicht nur, Leiden und Nachteile und wir werden verfolgt und was weiß ich was, sondern wir haben ein Leben in Fülle. Wir haben ein Leben, wo wir Gott auf unserer Seite haben, wo wir Gott als Ratgeber haben, wo wir ihm nachfolgen können und wo er uns sagen kann, hier gibt es richtig schönes, fettes, grünes Gras oder eben auch guten Salat und Steaks und was weiß ich, Schafe ja noch nicht so essen. So, Gott gibt uns nicht alles, was wir uns wünschen, das ist schon so, aber Gott gibt uns alles, was wir brauchen. Es gab in meinem Leben so ein paar Dinge, die habe ich mir echt immer gewünscht. Zwei davon, ich habe das hier glaube ich auch schon mal erzählt, das eine war ein Hund und das andere war ein Arztkoffer. Habe ich mir als Kind gewünscht zum Spielen. Und ich habe beides nicht bekommen von meinen Eltern. Ein Arztkoffer, das verstehe ich bis heute nicht, warum ich den nicht bekommen habe. Das mit dem Hund verstehe ich schon, weil wir haben dann auch einen Hund angeschafft und die Kinder haben gesagt, ja klar, sie sorgen dann auch für den Hund. Und ich denke, die meisten von euch wissen schon, wie es ausgeht. Also das habe ich schon verstanden. Aber als ich dann meine Frau kennengelernt habe, sie hat den Hund und dann hatte ich meinen Hund. Also Gott hat mir den Hund auch noch geschenkt. Und zu meiner Hochzeit haben mir meine Eltern dann auch den Arztkoffer geschenkt. Den habe ich dann aufgehoben für meine Kinder und dann durften die später damit spielen. Es gibt auch Wünsche, die Gott mir nie erfüllt hat bisher. Und das ist vielleicht auch ganz gut so oder ist vielleicht auch nicht so wichtig. Aber Gott weiß, was er macht und ich bin da vollkommen ruhig, weil ich inzwischen festgestellt habe, Gott hat den größeren Überblick. Also Gott weiß ein bisschen mehr als ich. Es fällt mir schwer, das zuzugeben, aber ist so. Gott weiß, er kennt die Vergangenheit, er kennt die Gegenwart, er kennt die Zukunft, er kennt alle Faktoren und Gott weiß, was gut ist. Und das Zweite, was dazu kommt, Gott meint es gut mit mir. Und Gott möchte, dass ich ein Leben in Fülle habe. Und deswegen bin ich vollkommen ruhig darüber, dass Gott mir einfach all das schenkt, was ich brauche und was mir gut tut, um ein Leben in der Fülle zu haben. Was nicht unbedingt heißt, dass ich reich sein kann, muss, bin, oder dass ich alles im Überfluss habe, im materiellen Sinn. Aber ich empfinde es einfach so, ich bin überreich beschenkt mit so vielen Dingen und ich finde, ich lebe in der Fülle. Also ist einfach das, was ich so von meinem Leben sagen kann. Und jetzt, wenn wir diese Predigt beschließen, möchte ich einfach, dass wir noch darüber nachdenken, wo wir jetzt in diesem Bild nun eigentlich stehen. Du kannst jetzt das Bild vom Schaf nehmen. Bist du außen? Bist du im Stall? Bist du bei Jesus? Bist du in der Herde oder bist du außerhalb der Herde? Wir können das Bild von der Arche nehmen. Bist du draußen und die Tür ist noch offen? Bist du draußen und die Tür ist schon zu? Nee, die Tür ist noch nicht zu, die Tür ist offen. Oder bist du in der Arche? Oder wir können das Bild vom Passa nehmen. Bist du in Ägypten? Hast du das Lamm geschlachtet? Hast du das Blut an die Pfosten gestrichen? Bist du ausgezogen aus Ägypten? Bist du durchs Rote Meer durchgegangen? Bist du im gelobten Land angekommen? Und ich denke, jeder hat jetzt genügend Informationen, um einfach für sich selber so zu sehen, wo stehe ich und wo möchte ich eigentlich sein? Und wenn du noch nicht im gelobten Land angekommen bist oder wenigstens in dieser Wüstenwanderung denkst, dass du dich befindest und du sagst, ja, ich habe dieses Blut noch nie an meine Türpfosten gestrichen. Oder wenn du sagst, ja, eigentlich die Entscheidung für Jesus habe ich getroffen, aber ich bin nicht durchs Rote Meer durchgegangen, ich habe mich noch nicht taufen lassen. Dann nimm dir einfach vor, den nächsten Schritt zu gehen. Und nimm dir vor, den ganzen Segen Gottes zu bekommen. Wir werden heute 8 Leute durch das Rote Meer begleiten. Und ja, finde ich eine schöne Sache. Mir geht es mit dem Helmut, ich finde es immer total begeisternd. Und wir haben heute noch die Möglichkeit, diesen Bund mit Gott festzumachen. Wir werden gleich das Abendmahl miteinander feiern. Und dieses Abendmahl, das redet davon, dass Gott uns ein Angebot macht. Im Prinzip redet es genau von diesem Opfer, von diesem Passahlamm, von dem wir vorher gehört haben. Wo Jesus bereit ist, seinen Körper hinzugeben, seinen Körper schlachten lassen, zerbrechen zu lassen, sein Blut zu vergießen, Und er uns das heute anbietet, an diesem Mahl teilzunehmen. Und deswegen lade ich euch ein, dieses Mahl zu nehmen, diesen Bund mit Gott zu machen, vielleicht auch jetzt einfach so an deinem Platz, während wir kurz eine Stille haben, zu sagen, Gott, ihr habt den Schritt noch nie gemacht, aber ich möchte heute so im Geiste jedenfalls dieses Opfer, was du für mich gebracht hast, für mich persönlich annehmen. Ich möchte dieses Blut an die Pfosten meines Hauses streichen und ich möchte damit diese Rettung annehmen. Das ist eine gute Möglichkeit, es gerade jetzt zu tun. Und wir werden jetzt einfach eine Zeit der Stille haben, wo jeder von uns ein bisschen nachdenken kann, wo jeder von uns sich überlegen kann, wo stehe ich, gibt es Dinge, die ich mit Gott in Ordnung bringen muss. Und anschließend wollen wir dann das Mahl miteinander feiern und hinterher werden wir dann unsere Täuflinge noch kennenlernen.